Hey, Franzi hier aus dem Schnitt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich dir vor der neuen Folge noch etwas sagen wollte. Und zwar möchte ich etwas richtig, richtig Cooles mit dir teilen. Und zwar am 14. Oktober dieses Jahr, also 2025, erscheint mein erstes Buch Finanzipier dich. Und es ist, oder beziehungsweise geht natürlich um Finanzen. Wie kann es auch anders sein? Das Buch ist quasi extra für dich geschrieben, wenn du dir endlich einen klaren Fahrplan für deine Finanzen wünschst, wo alles wirklich verständlich erklärt wird, ohne Fachchinesisch und vor allem ohne Druck. Und in diesem Buch findest du genau die Tipps und Strategien und kleinen und großen Aha-Momente, die dir einfach dabei helfen werden, dein Geld entspannt in den Griff dein Geld entspannt in den Griff zu bekommen. Und wir besprechen wirklich alles von den Grundlagen, wie zum Beispiel deinem Money Mindset, einer sauberen Budgetberechnung oder dem Kontenmodell, über das Thema Rente hinweg, also was die deutsche Rentenversicherung zum Beispiel, was da alles auf dich zukommt, wie du deine Rentenlücke berechnen kannst, bis hin zu ETFs und wie du deinen eigenen ETF-Sparplan eröffnen kannst. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, weil das wirklich ein Riesenprojekt für mich war, wäre es wirklich mega, wenn du dir das Buch jetzt heute schon vorbestellst. Denn jede Vorbestellung hilft mir dann später dabei, direkt in den Rankings richtig gut zu starten und einfach so noch mehr Frauen, ja, dass einfach noch mehr Frauen dieses Buch dann später auch angezeigt wird. Das wäre für mich und natürlich für alle anderen Frauen einfach wirklich ein riesiges Geschenk. Das Buch kostet 15 Euro und du bekommst es quasi überall, wo es Bücher gibt. Also zum Beispiel bei Amazon, bei Thalia oder auch im Buchladen bei dir um die Ecke. Und ich würde mich, wie gesagt, über jede Vorbestellung riesig freuen. Und wenn du mich bestmöglich supporten magst, dann kannst du einmal in die Shownotes reinklicken. Da habe ich nämlich einen Amazon-Link hinterlegt für die Buchbestellung. Weil ich weiß, der große Riese mit dem A ist jetzt nicht das beliebteste Ziel für die meisten, die Bücher kaufen wollen. Aber da ist es einfach so, dass die meisten Bücher halt einfach tatsächlich über Amazon gekauft werden. Und wenn ich da einfach direkt mit einem guten Ranking starte, wäre das natürlich mega. Ich danke dir schon mal vom Herzen. Ich freue mich einfach mega auf das Buch, wenn ihr das endlich alle in den Händen halten könnt. Weil ich kann dir eins sagen, dieses Buch ist ein Game Changer. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder pure Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid und ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe heute die Inga Kraus bei mir und wir sprechen einmal über das Thema verwitwet leben und was das alles mit der Witwenrente und mit diesen ganzen Themen drumherum zu tun hat. Falls ihr die Inga direkt mal stalken wollt, könnt ihr auf verwitwet-alleinerziehend.de, auch auf ihrer Website, direkt alles über ihr Angebot gucken und einfach generell zu ihrer Person. Und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist, liebe Inga. Stell dich doch gerne selber noch mal vor.
Ja, hallo liebe Franzi, schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin Inga Kraus, ich bin inzwischen 49 Jahre alt. Ich bin seit 8,5 Jahren jetzt verwitwet, also mit 40 bin ich zur Witwe geworden. Nicht unerwartet, aber trotzdem unverhofft und viel zu schnell. Ich hatte zwei Kinder oder habe immer noch zwei Kinder natürlich, die waren aber zum Todeszeitpunkt 4 und 6 und ich habe drei Stiefkinder noch. Genau, ich habe noch drei Stiefkinder, die waren teilweise, die zwei waren erwachsen und einer war noch gerade 17 zum Todeszeitpunkt. Und genau, einer hat eine Weile bei uns gelebt. Das war also, wir kommen aus der Patchwork-Familie und dementsprechend war das alles zu dem Todeszeitpunkt eine ziemlich große Herausforderung, will ich mal so formulieren. Genau.
Oh Gott, das glaube ich dir. Ich meine, Glück um Unglück, dass man vielleicht vorher schon ein bisschen planen konnte, ne, wenn man wusste, das kommt früher oder später auf einen zu. Das hatte jetzt auch nicht jeder, ne. Bei mir in der Familie war das ja zum Beispiel so, dass mein Opa von heute auf morgen einfach random quasi gestorben ist. Und da stand meine Oma plötzlich vor dem Existenzminimum mit dem, was sie da an Rente bekommen hat. Das war ja wirklich ganz, ganz übel. Deswegen wollen wir ja heute auch so ein bisschen drüber sprechen, was man im Vorhinein schon machen kann, gell? Bevor man denn überhaupt in diese, ich sag mal, prekäre Lage kommt, plötzlich Witwe zu sein. Willst du einfach mal anfangen zu erzählen, wie du dich vielleicht vorbereitet hast? Was habt ihr so gemacht?
Ja, also wir haben, also ich habe ja eben schon gesagt, wir waren in einer Patchwork-Familie. Mein Mann hatte drei Kinder aus erster Ehe. Wir haben, mein Mann wollte die Firma von seinem Vater groß aufbauen. Also es war so ein bisschen dieses große Unternehmerleben geplant für uns und so, wirklich groß, und weit gedacht. Aber dann kam halt relativ schnell die Krankheit dazwischen. Und das, kann ich echt nur jedem raten, sich bevor dieser, also bei uns, der Tag der Diagnose hat letztendlich ja alles verändert. Also die Diagnose war Krebs, also Darmkrebs mit Lebermetastasen und Palliativ. Palliativ ist ein Wort, das habe ich damals zum ersten Mal gehört. Heißt lebensverlängernd, also schmerzlindernd, aber nicht heilend. Kurativ wäre heilend, ne? Und das verändert einfach total viel in dem ganzen Familienkonstrukt. Mein Mann hat seine eigene Krankheit sehr stark verleugnet. Also ich habe ein Telefonat im Kopf, wo er seinen großen Kindern erzählt hat, die ja da schon so jugendlichen Alter waren, dass er die Diagnose Krebs hat, aber ich werde wieder gesund. Und ich saß daneben und habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, also,
Ach Gott,
und
ja.
so hat er wirklich das ganze Leben, also er hat wirklich hatte eine Lebenserwartung von 2 bis 6 Monaten oder 4 bis 6 Monaten, je nachdem, ob die Chemo anschlägt oder nicht. Und hat aber dann noch 4 Jahre und 3 Monate gelebt. Also er hat es sehr, sehr gut gemacht. Die Ärzte waren sehr überrascht, dass es so lang ging. Und trotzdem hat es bei uns wirklich bis, ich sag mal, ein halbes Jahr davor gedauert, bis wir eine Vorsorgevollmacht geschrieben hatten, bis wir irgendwie eine Patientenverfügung formuliert hatten. Wir hatten zwischendurch immer mal versucht, mit dem Testament das hinzukriegen, was echt schwierig ist in der Patchwork-Familie. Also ist ja so schon schwierig genug, aber Patchwork-Familie halt noch dreimal schwierig. Wir hatten auch ungleiche finanzielle Verhältnisse, die das alles echt erschwert haben. So, das Ende, also es ist ein bisschen verkürzt gesagt, am Ende hatten wir kein Testament. Aber worauf ich hinaus will, es ist eigentlich so schwierig, mit jemandem darüber zu sprechen, wenn es schon passiert ist. Ja, also die Diagnose war da, die Verleugnung war da. Mein Mann wollte nicht daran sterben und konnte nicht darüber sprechen, was denn passiert, wenn er stirbt. Ja,
Oh Gott, oh, das
deswegen.
kann ich mir aber auch echt gut vorstellen. Also ich krieg auch echt Gänsehaut jetzt gerade, ne, so während du das alles erzählst. Ich kenne das dir deine Geschichte eigentlich schon aus dem Vorgespräch, das wir ja schon jetzt schon einige Wochen her geführt haben, ne? Aber ich krieg auch gerade wieder einfach Gänsehaut, ne? Und ich kann es so gut verstehen, so einerseits so deine Lage, dass du das geklärt haben möchtest, weil du bist dann letztendlich auch die Überlebende, ne, und deine Existenz geht weiter und sollte gesichert sein. Und auf der anderen Seite ist dann da dein verstorbener Mann, der zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, aber halt einfach, man will nicht sterben, also im
Ja.
Normalfall, ne? Also man möchte da bleiben bei den Kindern, bei der Ehefrau, bei der Familie. Und oh, ich kann es irgendwie echt gut nachvollziehen, dass er sich da so gesträubt hat.
Also mein
Ne?
Mann war
Und
44 mit der Diagnose, ne? Muss ich
oh,
uns nochmal
heilige
wirklich
Scheiße.
herholen. Wir sind gerade im August in das Haus, in unser neu gebautes Neubauhaus eingezogen.
Scheiße.
Mein kleiner Sohn war damals gerade 4 Monate, der war dann 6 Monate, als die Diagnose kam. Ja, sie waren gerade
Ach
wirklich 2
nein.
Monate in dem Haus.
Uff. Boah, ich weine gleich. Ehrlich, ehrlich, ich lache gerade, aber das ist eher so ein, mir
Ja, es
fehlen
ist
die
ganz,
Worte, Lachen, ne?
ja.
Man kriegt Gänsehaut, man wird am liebsten eigentlich weinen, man lacht wahrscheinlich irgendwie, um das Ganze irgendwie ein bisschen zu verdrängen oder sowas. Ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, auch irgendeinen Fachbegriff dafür, wenn man lacht, obwohl man eigentlich weinen will bei so schlimmen Themen, ne? Aber ja, natürlich. Also ich glaube, es wäre natürlich viel, viel besser, wenn man sich darum gekümmert hätte, wenn die Diagnose einfach noch nicht da gewesen wäre, ne? Dass ihr da schon Testament gehabt hättet, da schon
Ja.
irgendwelche Vorsorgevollmachten und so weiter,
Ja, also
damit
ich habe
man
auch
im
immer gesagt,
Ernstfall.
Ich habe auch immer
Ja.
gesagt, ich will ein Testament haben, bevor wir den Hauskaufvertrag unterschreiben. Das hat dann
Ja.
immer nicht geklappt. Also bei uns gab es diesen tollen Totschlagsatz, sonst geht die Firma pleite, weil die war immer so auf der Kippe irgendwie längere Zeit.
Ja.
Dann haben wir den Hauskaufvertrag doch unterschrieben, bevor wir das Testament hatten. Dann hatten wir mal einen Anwaltstermin und so weiter, und dann sind wir irgendwann umgezogen. Und dann habe ich irgendwann die Anwaltstermine gemacht, weil ich gesagt habe, ey, wir hatten klare Voraussetzungen. Wir haben gesagt, du machst das mit dem Haus, ich habe dann zwei Kinder und du kümmerst dich um die finanziellen Sachen und um dieses Bauzeug, weil er das alles selber machen
Ja.
wollte und so. Und ich wollte das nicht selber machen. Wir hatten da schwere Diskussionen und einfach völlig andere Einstellungen. Und dann haben wir das so gemacht. Und das hatte aber zur Folge wirklich, dass ich mich damit überhaupt nicht befasst hatte. Also wir hatten zum Beispiel keine Wohngebäudeversicherung, als wir eingezogen sind in das Neubau.
Oh,
Ne? Ja, genau.
Scheiße.
Katastrophe. Wir hatten aber eben auch keine Risikolebensversicherung, hatte er nicht abgeschlossen, obwohl ich ihn also in den vergangenen Jahren mehrfach darauf hingewiesen habe. Ich meine, der hat wirklich auch also Unternehmerleben gelebt mit vielen Flugreisen und so weiter, wirklich auch gefährlich. Das ist seine
Ja.
Verantwortung. Ich kann das nicht für ihn unterschreiben. Ja, das muss er machen.
Ja.
Und je mehr man da reinschlittert sozusagen, also je länger sozusagen diese Ehe schon läuft und man hat das nicht geregelt, desto schwieriger wird es zu regeln. Man muss das am
Ja.
besten noch im Standesamt machen.
Ja, ist nicht romantisch, ne, aber es ist einfach wichtig, ne, damit genau sowas wie jetzt in deiner Situation, das ist ja jetzt auch keine Einzelfallgeschichte, ne, dass man dann irgendwo frisch irgendwo einzieht oder frisch verheiratet ist oder wie auch immer, frisch Kinder bekommen hat und zack, bam, plötzlich hast du da so eine Scheißdiagnose und dann
Ja.
sitzt du erstmal da.
Ja.
Ne, und das
Es
ist
ist
halt
tatsächlich, also
einfach.
meine Geschichte ist sehr, sehr umfassend. Ich habe ja noch ein anderes Buch geschrieben, wenn der Tod dazwischen kommt. Da steht meine ganze Geschichte drin. Wen das interessiert, kann das gerne mal lesen. Aber also, die ist sehr, sehr umfassend. Aber immer wieder höre ich von Leserinnen oder von Leuten, die mir folgen, dass, oh Mensch, das habe ich auch so erlebt. So und so, das und das habe ich auch. Ich sehe mich total in
Oh
deinem Buch
Gott.
wieder, wo ich denke,
Ja.
ja, klar, es ist irgendwie eine Einzelgeschichte, aber irgendwie auch nicht. Es steht symptomatisch für so viele andere Personen.
Ja. Ich sehe das aber immer wieder beim Thema Finanzen, ne, dass man immer wieder denkt, ja, das ist den anderen passiert, aber mir wird das nicht passieren. Und dann bekommst du das direkt in der engsten Familie mit, dass genau sowas wieder passiert ist, ne? Und das sind halt einfach keine Einzelfälle, ne? Und das passiert einfach nicht so selten, wie man das sich halt irgendwie wünscht. Ja, aber ich glaube, da hat auch sehr viel irgendwie Verdrängung und Verleugnung auch irgendwie mit dazu zu tun, dass man da halt einfach,
Ja.
dass man das tatsächlich auch einfach nicht sehen möchte.
Also ich kann ja auch mal ein
Ne?
paar Zahlen in den Raum schmeißen. Es sind
Gerne.
tatsächlich 1,1 Millionen Betroffene im erwerbsfähigen Alter, also die Hinterbliebenen Rente betroffen. Das heißt, es gibt ja noch
Ja.
Beamtenversorgung und so weiter, die sind da nicht drin, aber 1,1 Millionen im erwerbsfähigen Alter finde ich schon ziemlich viel. Davon sind
Ja.
es 85% Frauen. Also es stirbt halt fast
Wow.
immer der Mann zuerst. Warum ist es so? Der Mann lebt gefährlicher, der Mann geht nicht zur Vorsorge, der Mann hat gefährlichere Sportarten, der lebt ungesünder, der Mann ist
Ja.
auch fast immer ein bisschen älter. Also es liegt auch ein bisschen daran.
Ja.
Ja, wir haben insgesamt sind es 5,15 Millionen Betroffene, also natürlich mit den in Altersrente, die
Wow.
Hinterbliebenen Rente bekommen.
Ja.
Einfach, dass Sie mir das mal gehört haben, die Witwenrente ist ganz aktuelle Zahlen im Moment 792 Euro hoch. Das ist brutto. Also es muss
Boah,
noch
das ist ja
versteuert werden.
wirklich
Kein
gar
Witz.
nichts. Gar
Ja,
nichts.
ja.
800 Euro, fertig.
Dann gibt es ja dieses tolle Wort Hinzuverdienstgrenze, wo man, also ein langes Thema, können wir auch ausführlich darüber sprechen, vielleicht in einer anderen Folge, aber das impliziert ja, dieses Wort impliziert ja, du kannst dir zu deiner Rente etwas hinzuverdienen, was total falsch
Ja.
ist, weil du musst eigentlich was verdienen und kriegst die Rente als Zubrot und nicht umgekehrt.
Ja, also bei 800 Euro, also das ist ja je nachdem, wo du wohnst, gerade mal die Miete. Fertig. Ne? Und wenn du dann
Ja,
auch
wenn
noch Kinder
überhaupt.
hast und dann irgendwie noch ein Auto brauchst und so weiter und so fort. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, wie alt warst du, als dein Mann gestorben ist?
40.
40. Ja, 40. Da
Ganz
steht man
klar,
gerade mitten im Leben. Ne? Man
ja.
hat kleine Kinder, gerade Haus gebaut. Ne? Und was macht
Also
man
es ist
dann?
so, je jünger je jünger die Betroffenen sind, desto geringer ist die Witwenrente, ist ja klar, man hat noch nicht so lange eingezahlt in die deutsche Rentenversicherung.
Ja.
Je männlicher, also Männer stehen noch schlechter da, da ist die Witwerrente im Schnitt nur 438 Euro hoch. Warum ist
Wow.
das so? Weil die Frauen die Kinder bekommen, Care-Arbeit zu schlecht gewertschätzt wird, lange Zeit ausfallen, Teilzeitarbeit nicht so viel einzahlen und so weiter und so fort, können halt ihren
Ja.
Männern sozusagen nichts hinterlassen, nur wenig nur, wenn es sie trifft und nicht den Mann.
Ja. Oh, heilige Bimsbams. Ja, aber selbst 800 €, ne, das Durchschnittsding von Frauen, also das, selbst das finde ich einfach absurd wenig, ne? Also das ist ja, damit kannst du einfach nicht überleben.
Ja,
Das
und
ist
brutto,
ja.
also du musst es auch noch versteuern, das finde ich halt so. Also das wird dir angerechnet als also dein Einkommen wird angerechnet, also die ist
Ja.
jederzeit kürzbar, kann auch auf null gekürzt werden. Es gibt ja auch, wie viele Nullrentner gibt es? Frauen und Männer jeweils ungefähr 65.000 Nullrentner im erwerbsfähigen Alter. Also es gibt auch in der Altersrente Nullrentner.
Ja.
Das sind bei den Frauen, glaube ich. Ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, irgendwie so 30%, bei den Männern sind es ungefähr 30% der Gesamtempfänger und bei
Ja.
den Frauen sind es aber nur 7% oder sowas, weil es einfach viel mehr Frauen gibt, die noch Rente bekommen und grundsätzlich viel mehr Frauen gibt als Männer.
Ja, Wahnsinn. Was kann man dann da jetzt im Vorhinein machen, außer jetzt zum Beispiel ein Testament aufzusetzen, also so ein ganz normales? Welche Wege kann ich denn einschlagen, bevor ich jetzt in dieser Situation bin? Also jetzt zum Beispiel, was würdest du mir jetzt zum Beispiel raten, ne? Weil du weißt jetzt, dass ich jetzt ein Kind kriege, ne? Ich bin jetzt noch nicht verheiratet, aber vielleicht irgendwann mal. Was sollte ich denn jetzt am besten tun, so deiner Meinung nach?
Ja, also als erstes solltest du auf jeden Fall heiraten. Das ist kein
Ja.
Witz, das meine ich wirklich ernst. Die Ehe ist eine Wirtschaftsgemeinschaft und genau in dem Punkt fängt es nämlich an, dass du ersten Anspruch auf Witwenrente überhaupt hast, wenn du nach neuem Recht sogar ein Jahr musst du verheiratet sein.
Oh, also
Also
komplett 12 Monate, also
ja.
365 Tage muss ich komplett. Okay,
Ja.
gut zu wissen. Ansonsten habe ich keinen Anspruch. Also wenn mein Mann dann innerhalb dieses ersten Jahres stirbt, habe ich Pech gehabt.
Man kann das einklagen, also es ist ein bisschen Ausnahmefall, geht auch, aber es ist schwieriger auf jeden Fall. Also
Okay, ja
das
gut.
soll so ein bisschen, also die Rente, die deutsche Rentenversicherung davor schützen, dass im Sterbebett noch kurz geheiratet wird, damit die
Ah.
Pflegerin das Geld kriegt oder so ähnlich, ne? Man
Ja,
kann das also
okay,
sozusagen
ja.
nachweisen, wenn du jetzt nachweisen kannst, ihr habt zusammen gelebt und gewohnt und das war jetzt ein Unfall zum Beispiel und nicht schwierig wird es bei einer Krankheit, wenn die Diagnose vor der Hochzeit war, dann wird es auch wieder schwierig, weil dann wird dann angenommen, du hättest nur geheiratet, damit, wenn er denn dann bald stirbt und so weiter.
Ja.
Aber wenn Unfall, ich sage jetzt mal Unfall, ihr habt heute geheiratet, morgen ist der Unfall tot dann und ihr wohnt schon länger zusammen, dann könnte man das
Ja.
nachweisen und einklagen. Aber
Ja, okay.
die haben ja grundsätzlich das auch geändert. Es gibt neues und altes Recht. Beim alten Recht gab es diese Grenze nicht. Und beim neuen Recht, das betrifft uns alles, ich sag mal so ganz grob, die jetzt 50-Jährigen und jünger,
Ja.
die betrifft das neue Recht. Und da gibt es eben diese Einjahresgrenze.
Ja.
Genau.
Wie ist es mit gleichgeschlechtlichen Paaren, also mit den eingetragenen Lebenspartnerschaften, die gelten genauso?
Ja, genau.
Sehr gut.
Also
Gut.
man muss
Wenigstens
eine.
das.
Bei der deutschen Rentenversicherung die Mindestversicherungszeit eingehalten haben von diesen 60 Monaten, also 5 Jahre eingezahlt haben. Das hat man, sobald man das erste Mal eine Renteninformation bekommt, das ist dieses zweiseitige Blatt, wo dann immer drauf steht, Sie kriegen so und so viel Rente. Da ist gar nicht die erste Seite interessant, sondern die zweite Seite, wo die Entgeltpunkte hinten draufstehen.
Ja.
Weil anhand dieser Entgeltpunkte kannst du in etwa ersehen, wie viel Anspruch dein Partner anhand, also für die Witwenrente hätte, nach neuem Recht 55%. So.
Ja, also ich
Aber
muss
was.
quasi, also ich müsste mir die Rentenpunkte von meinem Partner dann angucken.
Ja, genau. Also der Anspruch ist
Ja.
ja natürlich immer, also wenn dein Partner stirbt, du hast ja Witwenrente aufgrund des Anspruchs von deinem verstorbenen Partner. Also derjenige,
Ja,
der
ah,
verstorben
okay,
ist,
ja.
aus dem Rentenkonto wird das sozusagen gezahlt.
Ja, okay. Das
Also
ergibt
du müsstest auf jeden Fall heiraten.
Sinn. Ja.
Ihr solltet aus meiner Sicht unbedingt eine Risikolebensversicherung abschließen, einfach unabhängig von jedem Eigentum. Also Eigentum sollte auf jeden Fall abgesichert sein, aber auch darüber hinaus ist es natürlich schön, wenn du irgendwie ein bisschen Puffergeld hast, ne, wenn jemand stirbt.
Ja.
Also einfach, ja, dass du was auf dem Konto hast, ist auf jeden Fall immer gut.
Also Geld zu haben ist nie unklug, ne? Also da einfach so wie so eine Art Notgroschen, je nachdem, welche Summen man da absichert, ne, kann man davon dann ja auch schon eine einige Zeit lang überleben, gut überleben,
Ja.
ne? Und dann hat man wenigstens so in diesen ersten Monaten oder Jahren keinen finanziellen Druck auf den Schultern, ne, und kann alles ganz entspannt angehen. Also bin ich auf deiner Seite.
Ja, also bezüglich der Rentenversicherung kann man natürlich auch viel machen. Wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist, dann kann man im Nachhinein noch, also unter bestimmten Bedingungen, Renten, also Entgeltpunkte heißt es ja immer, noch kaufen oder Versicherungs, also Monate, ich weiß nicht, ich habe es vergessen, wie es heißt, Monate einzahlen, die dann, die sozusagen Leerlauf sind bei der deutschen Rentenversicherung. Solche Sachen kann man machen, also, aber da muss man schon sehr tief ins Thema gehen eigentlich. Was aber zum Beispiel jetzt für dich oder für euch oder für alle Hörerinnen, die Kinder haben, auch wichtig wäre, ist das Sorgerechtstestament. Also was möchten wir Eltern denn, wenn zum Beispiel wir beide versterben? Kann ja auch sein, Flugzeugabsturz, was weiß ich, Autounfall oder so, Kinder sind noch zu Hause, beide Eltern sterben zum gleichen Zeitpunkt oder auch unabhängig voneinander. Wer kümmert sich um das Kind? Wer ist ein, weil das ist nicht automatisch der Onkel oder die Tante oder die Oma oder so, sondern das legt das Jugendamt fest.
Und das ist ja auch, es hält sich ja immer noch so ein bisschen so dieses Ammenmärchen, dass die Patentante oder Patenonkel direkt eingesetzt wird, aber das stimmt ja auch schon seit so, so vielen Jahren nicht mehr. Also das Jugendamt kann ja zustimmen, dass die Pateneltern quasi das Sorgerecht bekommen, aber das ist ja einfach, ich weiß nicht, wie lange das schon nicht mehr der Normalfall ist, aber es ist schon lange so. Aber ich habe das tatsächlich bis vor kurzem selber noch gedacht und irgendein Podcast-Gast hat mich tatsächlich, hat mir das dann erklärt. Und da war ich auch so, was? Das wusste ich nicht.
Also deswegen Sorgerechtstestament, unabhängig vom Testament, ein Sorgerechtstestament. Auch handschriftlich hat die gleichen Voraussetzungen wie Testament, aber wäre auf jeden Fall sinnvoll zu machen,
Ja,
auch für
das
dich.
denke ich mir auch. Auch Kinder einfach mal kurz ab, mal eben kurz. Das hört sich so an, als würde das nur 2 Sekunden dauern, ne? Aber Kinder da einfach in wohlbehütete, gute Hände abzugeben, ne, die das halt auch wollen, ne, das kommt ja auch noch mit dazu, ne, dass man das vielleicht mit den anderen auch noch mal bespricht, mit Oma, Opa, wem auch immer, von den
Was
Kindern.
auch noch ein guter Tipp ist für Eltern, die jetzt zuhören, ist für die Kinder eine Invalidenversicherung abschließen. Und wenn das nicht geht, eine Pflegeversicherung. Und zwar je jünger, desto besser und desto günstiger. Also Invalidenversicherung heißt, die ist für Unfall und Pflege, greift die. Und das ist natürlich eine riesen Unterstützung für jeden Fall. Also ich habe das damals abgeschlossen, also leider nur eine Pflegeversicherung für beide Kinder, aber die kostet irgendwie, da waren die 5 oder 6 oder 7 oder so und die kostet irgendwie 6 € im Monat. Inzwischen sind die bei 8 oder 9 €, aber selbst das ist super verkraftbar. Und mit dem Grund irgendwie oder mit dieser Aussage von dem Versicherungsmakler, wenn ich die zu dem gleichen Zeitpunkt abgeschlossen hätte und wir würden beide unabhängig voneinander irgendwann in Pflege gehen, hätte ich mehr eingezahlt als meine Kinder, wenn die mit 5 anfangen. Also mit diesen 8 €.
Wahnsinn,
Und es ist tatsächlich so, dass viele Kinder haben am Ende, auch da denkt man ja, man trifft mich nicht und so weiter, meine Kinder kommen gesund zur Welt, aber wie oft hast du es wirklich, dass das Kind irgendwas hat? Sei es nur ADHS, haben ja viele Kinder, kann man einen Pflegegrad beantragen und mit diesem Pflegegrad wird die Invalidenversicherung oder die Pflegeversicherung fällig und du kriegst jeden Monat dein Geld. Und als letzten Tipp gibt es tolle Videos im Internet, unter anderem von Dirk Schuchert über den Notfallordner.
Oh
Das
ja.
ist, kennst du das? Hast du das schon mal gehört?
Also das Prinzip vom Notfallordner auf jeden Fall. Also den Dirk Schuchart kenne ich jetzt nicht persönlich, aber so dieses Thema Notfallordner. Da ist irgendeine Finanzdame, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, aber ich sehe es bei Pinterest ständig, dass sie immer diesen Notfallordner in den Vordergrund stellt. Und das war tatsächlich so einer meiner ersten Berührungspunkte damals mit Pinterest, also vor 5, 6 Jahren irgendwie. Und da habe ich so diesen Notfallordner gesehen. Da habe ich schon nämlich echt gedacht, so, boah, das ist wirklich, wirklich klug, ne, so einen Ordner zu haben.
Also ich habe das Video auch auf meiner Webseite verlinkt. Da stehen wirklich tolle Sachen drin. Also keine Ahnung von, wie ist die PIN von meinem Handy, welche Versicherung habe ich, was muss gekündigt werden. Ne, ich meine, welche Risikolebensversicherung habe ich oder ne, welche Rentenversicherungsnummer habe ich? Solche Sachen stehen da drin. Muss man sich wirklich Zeit nehmen, das einmal zu machen. Aber das ist so wertvoll, weil viele, viele Betroffene, ne, Aneurysma, keine Ahnung, Herzklappenfehler, Bums, tot, liegt da in der Ecke.
Es kann so schnell passieren, ne? Also bei meinem Opa war das auch so, dass er nach einer OP, also der hatte ein Aneurysma, aber das wurde operiert, war alles super, wurde gerade wieder gesund geschrieben und dann 2 Tage später habe ich den Anruf bekommen, dass er gestorben ist mitten in der Nacht und da war halt einfach, dass sich eine Thrombose gelöst hat, ne? Die hat dann die Lungenvene verstopft und er ist dann letztendlich an der Lungenembolie gestorben mitten in der Nacht, ne? Also ist einfach erstickt. Das passiert einfach manchmal, ne? Da bist du nicht drin und so
Also
einen
auch ich habe zum
Notfallordner zu haben,
Beispiel
ist klug.
auf meinem, auch ich habe zum Beispiel auf meinem Personalausweis die Telefonnummer von meinen Kindern, also mit so einem Gerät ausgedruckt draufgeklebt, dass wenn,
Ja.
keine Ahnung, ich habe einen Autounfall, ich bin ja nun mal alleine, mein Mann kann man nicht mehr anrufen, Friedhof geht das so
Ja.
schlecht, ja, dann können
Oh
die
Gott,
wirklich
ja.
direkt, also ich habe einen Organspendeausweis, aber daneben ist halt mein Personalausweis und da stehen auf dem Personalausweis können die direkt, sollte es so sein, an der Unfallstelle meine Kinder anrufen.
Ja, das ist richtig gut. Oftmals kann man das ja auch mittlerweile auf dem Handy einstellen, ne? Also bei iPhone zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Marken ist. Aber da hat man ja auch diesen Notfallpass. Da muss man so und so oft auf irgendeine Taste draufdrücken, weiß ich gerade nicht. Aber da öffnet sich das ja auch. Da habe ich dann auch zum Beispiel schon mal meine ganzen Notfallkontakte hinterlegt, meine Blutgruppe, wie groß, wie schwer, Allergien, was weiß ich was. Und auch so ein Notfallordner ist natürlich auch gerade, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, da bin ich das erste Mal mit diesem Thema so richtig für mich auch in Berührung gekommen, da weil ich gedacht habe, was ist, wenn mir was passiert? Irgendwer muss dann ja meinen Kunden Bescheid sagen können. Irgendwer muss alle meine Programme offline nehmen können. Irgendwer muss die Zahlungen alle stoppen können. Ne? So jetzt zum Beispiel für Finance Kickstarter ist ja so diese monatliche Zahlung. Irgendwer muss ja in der Lage dazu sein, diese ganzen Bestellungen einmal zu stornieren. Da habe ich auch wirklich für jeden möglichen Scheiß alles eine Anleitung erstellt. Und das ist natürlich, ist das Arbeit, ne? Aber man ist abgesichert, falls was, ne? Und das ist irgendwann mal, kommt man dann so eine Routine rein. Und wenn man dann halt einfach diesen Notfallordner einmal angelegt hat, dann kann man das ja auch einfach über die Wochen und Monate einfach immer wieder anpassen, ne? Weil so ein Versicherungsschein, dann flattert der ins Haus und dann denkt man sich so, ach so, ja, stimmt, die habe ich noch nicht eingetragen. Dann machst du es halt eben noch kurz, ne? Oder packst eine Kopie von dem Schein rein oder sowas, ne? Und dann geht das auch ein bisschen schneller, ne? Aber so diese Grundordnung drin zu haben, das ist schon wichtig. Aber ein Notfallordner finde ich auch ein richtig cooles Thema tatsächlich. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, da mal drüber zu sprechen.
Kannst ja deinen Dirk mal einladen, der kann da sehr viel zu sagen. Ne?
Also das ist echt cool, das Thema.
Also man muss sich ja immer vorstellen, das Ganze ist ja nicht in Stein gemeißelt und auch so ein Notfallordner, der wird nie immer hochaktuell sein, es sei denn, du hast es wirklich gerade gestern gemacht und du fällst morgen tot um. Ja, das ist ja passiert in den seltensten Fällen.
Ja,
Ne? Und
ja.
trotzdem ist es gut, dass er da ist. Trotzdem ist es gut, wenn man den, keine Ahnung, einmal im Jahr, einmal alle 2 oder 5 Jahre, wann auch immer, immer mal wieder aktualisiert. Auch
Ja.
bei der Rente, um wieder auf das Thema, unsere Thema Rentenversicherung zurückzukommen, ist
Ja.
es natürlich wichtig, auch da immer mal eine sogenannte Kontenklärung zu machen. Ich weiß nicht,
Oh
hast du
ja.
jemals in die Rente eingezahlt? Warst du vorher angestellt?
Ja, tatsächlich. Ich habe letztens erst noch eine Renteninformation bekommen. Ich werde sage und schreibe 80 Euro Rente bekommen.
Genial. Okay, dann die
Yay!
55% davon, dann kriegt dein Mann also unter 40 Euro Witwerrente, solltet ihr was wissen.
Ja, da freut er sich, Findet er bestimmt richtig cool.
Nee, worauf ich hinaus wollte, ist diese, sind die Kindererziehungszeiten. Das trifft dich dann ja auch oder euch, wenn ihr jetzt demnächst Eltern werdet. Gibt
Ja.
es die deutsche Rentenversicherung weiß ja alles Mögliche über uns. Sie weiß auch, dass du ein Kind bekommst, aber sie kann das nicht zuordnen. Also sie kann das Kind dem entsprechenden Elternteil nicht zuordnen. Das heißt, das muss man
Ja.
manuell machen, du musst es beantragen. Und je nachdem, wer von euch Kindererziehungszeiten bekommen soll, normalerweise wird das der Mutter zugeordnet automatisch
Ja.
nach dem Beantragen. Aber wenn ihr möchtet, dass dein Freund das zugeordnet oder Mann das zugeordnet bekommt, dann müsst ihr das im Vorfeld machen. Das ist ganz wichtig, das
Ja.
geht nicht nachher.
Ja, oh krass,
Ja.
okay, das ist gut zu wissen. Die
Ja.
Info hatte ich jetzt tatsächlich so nicht mehr ad hoc im Kopf. Also ich
Ja.
wusste, dass man das halt separat beantragen muss, ne? Aber okay, gut.
Genau.
Merke ich
Und
mir.
alle 10 Jahre auf jeden Fall die Kindererziehungszeiten beantragen. Deswegen so alle 10 Jahre ist immer so ganz gut, kann man mal wieder eine Kontenklärung machen und mit diesem Antrag R0800 Kindererziehungszeiten beantragen, weil es gibt ja nicht nur die 3 Entgeltpunkte pro Kind für die normalerweise Frau, die man für die Care-Arbeit sozusagen bekommt, sondern du kriegst ja auch anrechnungsfähige Zeiten. Und die kriegst du 10 Jahre pro Kind. Das heißt, deswegen ist alle 10 Jahre nicht nur für die Kontenklärung gut, sondern auch für die Kindererziehungszeiten. Und nach 10 Jahren ist es ja so, dass diese Dokumentenaufbewahrungsfrist privat dann aufhört und du privat anfängst, deine Ordner auszusortieren und alles Zeug wegschmeißt, ja, und das nicht der Rente gemeldet hast. Und jetzt passiert das, ne? Du hast alles ausgeräumt, hast alles weggeschmissen. Tag später stirbst du. Und dein Mann muss dein Rentenkonto klären. Also das ist echt schwierig, weil dann kommt die Rente und sagt, hey, was war denn bei Franziska Stieber, 19, keine Ahnung, wann bist du geboren, 1992, was hat die da, ja, oder was war
96.
denn, keine Ahnung, 2010, was hat die da in dem Jahr gemacht? Das sind noch versicherungsoffene Zeiten und dann muss der Mann das nachweisen.
Ja, ist schrecklich. Ja, ich habe auch über dieses Thema Kontenklärung habe ich jetzt auch tatsächlich viel drüber nachgedacht und geschrieben, auch vor allem in letzter Zeit, weil das auch einfach wirklich ein richtiges Thema ist und man da einfach wirklich an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal ein paar Punkte rausholen kann. Gerade weil die Rentenversicherung dann vielleicht mal irgendwelche Sachen doch mal falsch abgespeichert hat, bei irgendwelchen Systemwechseln vielleicht mal irgendwas verloren gegangen ist, wie auch immer. Ne, so, es passiert immer mal wieder was. Und ich habe ja durch meine Arbeit eine Ansprechpartnerin bei der Deutschen Rentenversicherung, die ich immer wieder alles fragen kann, was tatsächlich total cool ist, die Katja Braubach, die war ja auch schon mal bei uns im Podcast drin, ne, und hat da Rede und Antwort für alles Mögliche gestanden. Total cool einfach. Und die Katja hat uns oder mir vor allem auch einfach wirklich die Angst genommen, dass man diese Kontenklärung auch tatsächlich mit der deutschen Rentenversicherung auch zusammen machen kann. Ne? Also wenn es da irgendwie darum geht, irgendwelche Anträge zu stellen, Formulare auszufüllen und so weiter und so fort. Wir müssen das nicht alles können, wir müssen das nicht alles alleine machen, wir müssen das vor allem nicht alles wissen. Ne, sondern wir können uns auch wirklich diese Ansprechpartner in diesen Beratungsstellen einfach nehmen. Ne? Das ist kostenlos und die setzen sich dann mit dir zusammen und die erklären dir das alles ganz in Ruhe. Ne? Und so wie die Katja mir das jetzt alles erklärt hat, ne, ich fand das wirklich super. Ich war so fasziniert und begeistert einfach davon, weil man hat ja irgendwie, finde ich, irgendwie eher so ein negatives Bild von der deutschen Rentenversicherung, weil klar, man redet eher immer darüber, dass die Rente zu niedrig ist, dass die Witwenrente zu niedrig ist, dass dies, das, jenes Kacke ist, ne? Aber letztendlich arbeiten da auch einfach Menschen wie du und ich und die sind größtenteils einfach super, super nett und sehr kompetent, ne? Und sich da halt einfach so diese Hilfe zu holen, ne, ist halt einfach wirklich Gold wert, ne? Weil ob du jetzt am Ende des Tages 100, 150 Euro mehr oder weniger an Rente bekommst, das wird einen Unterschied machen. Ne? Also das,
Also ich
ja.
finde auch, also die deutsche Rentenversicherung, diese Beratungstermine sind kostenlos. Sollte man auf jeden Fall oder kann man auf jeden Fall nutzen, wenn man das möchte oder braucht. Und ist ein Riesenkonstrukt, die deutsche Rentenversicherung. Und letztendlich sind die total gut organisiert. Viele sträuben jetzt vielleicht die Haare, aber die haben eine Statistik, die ist abartig. Die finde ich immer wieder begeisterungsfähig. Also da kann ich mich auf jeden Fall für begeistern. Und man muss ja auch sagen, der deutsche Staat, also ich meckere viel über die Witwenrente, weil die so niedrig ist, weil die Hinzuverdienstgrenze eine Katastrophe ist, weil sie Fachkräfte von der Arbeit wegnimmt, also uns daran hindert, mehr zu arbeiten und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem toll, dass es diese Witwenrente überhaupt gibt. Ja, in
Ja,
vielen anderen
auf
Ländern
jeden
der
Fall.
Welt ist die Frau, wenn der Mann stirbt, sowieso nichts mehr wert, also mal gesellschaftlich nichts mehr wert. Sie hat aber auch keinen Wert, weil sie keine Finanzen hat. Sie steht nicht auf eigenen Beinen und da gibt es auch null Rente, also gar nichts.
Ja,
Also von
das ist der
daher.
Wahnsinn. Und dann liegst du halt der Familie komplett auf der Tasche und bist von deiner Familie halt auch einfach abhängig, ne? Und diese Abhängigkeitsverhältnisse, die fühlen sich halt auch einfach nie gut an. Ne? So, egal wie sich das äußert, ne? Sobald man da halt unfreiwillig reinkommt, ohne dass man sich dafür explizit entschieden hat, ich möchte jetzt finanziell von dir abhängig sein, ne? Es ist halt einfach ein nicht schönes Gefühl. Ne? Das ist einfach, und da im Vorhinein einfach, da haben wir halt in Deutschland auch wirklich eine super gute Ausgangslage, dass wir da halt auch einfach so viel schon vorsorgen können. Ja, wir können dann zum Beispiel die Witwenrente im besten Fall noch ein bisschen optimieren, mit der Hinzuverdienstgrenze einfach ein bisschen rumspielen und einfach gucken, wie funktioniert das alles. Wir können vorher schon Versicherungen abschließen, wir können vorher diese ganzen Testamente und so weiter und so fort, andere Vorsorgen machen, ne? Und wir haben hier einfach ein gutes Netz, was wir uns aber halt einfach selber spannen müssen. Ne? Das Netz ist nicht automatisch da, aber es ist leicht zu erstellen, sage ich mal, im Verhältnis zu anderen Ländern oder
Und
anderen
da sagst
Kulturen.
du wirklich einen wichtigen Punkt, weil wir müssen uns drum kümmern. Also es ist, wenn wir uns darauf verlassen, dass das wird schon, dann ja, sind wir halt verlassen. Ja, also
Dann ist
wie Helmer
Scheiße.
Sicke mal so schön sagt, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ich meine, da kann jetzt der Mann nichts dafür, aber wir müssen uns darum kümmern und liegt in unserer Verantwortung, dass wir das gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Zwei Punkte hätte ich noch für diese Kontenklärung, ist auch deswegen wichtig. Du musst es nachweisen, wenn 1979 irgendein Dokument fehlt. Aber das ist das eine, dass du Schwierigkeiten hast, das Dokument zu finden. Und das andere ist diese längeren Bearbeitungszeiten. Also oft ist es so, die Witwenrente, du beantragst sie direkt nach dem Tod, bist da total zügig und so weiter. Aber die Deutsche Rentenversicherung braucht so super lange, um das zu bearbeiten, weil die natürlich auch keine Kapazitäten haben. Und weil diese Dokumente fehlen und dann dauert das und dauert das und manche kriegen erst wirklich nach, keine Ahnung, 6 Monaten, 8 Monaten, 12 Monaten das erste Mal eine Auszahlung von der Witwenrente. Und so lange musst du finanziell überleben können. Ja? Das zweite wäre noch, wenn Eigentum vorhanden ist im Testament, das machen die Leute, die ein Testament schon gemacht haben, haben das sowieso schon gemacht, aber man muss überlegen, wem dieses Haus, also wem die Immobilie zugeordnet wird. Ganz einfach, wenn man keinen Bock hat, damit sich zu beschäftigen, Berliner Testament, dann kriegt erstmal alles der Ehepartner und danach die Kinder. Kritisch oder also fraglich, muss man wollen, ist es, wenn die gesetzliche Erbfolge eintritt, dann bekommt die Hälfte von der Immobilie der Ehepartner und die andere Hälfte das Kind oder die Kinder geteilt. Ist nicht so schlimm, aber hat manchmal zur Folge, wenn man das Haus verkaufen will, muss man Familiengericht mit einbeziehen, weil die Kinder noch minderjährig sind. Oder die Kinder bekommen kein BAföG, weil sie eine Immobilie haben. Solche Sachen
Oh
ist
Gott, stimmt.
schwierig. Ja.
Scheiße. Ja,
Deswegen,
oh Gott.
ne, gern, also plädiere ich immer so dafür, wirklich Berliner Testament. Also ging jetzt bei uns nicht, weil wir Patchwork hatten, ne, aber für die erste Ehe im Grunde genommen das beste Modell, ist schnell gemacht, braucht man keinen Anwalt für. Berliner Testament, Immobilie gehört dem anderen Ehepartner. Dann muss der verstorbene oder zukünftig verstorbene Ehepartner damit leben, dass es vielleicht auch der hinterbliebene Ehepartner vielleicht neu heiratet und dann nicht alles an die Kinder. Da muss man halt, aber das ist halt so. Ich meine, das Leben geht halt weiter, ja, also.
Man ist halt nicht in allem drin, ne? Aber je besser man das halt jetzt einfach im Vorhinein alles schon planen kann, desto besser einfach, ne? Und wenn man sich dann halt auch wirklich die Zeit nimmt, ne? Ist jetzt halt schade, dass es bei euch anders gelaufen ist, ne? Und ich meine, du hast dich immer wieder dafür eingesetzt, dass es gemacht wird, ne? Aber
Ja, es
ja,
braucht
ideal wäre
Mut.
es natürlich einfach gewesen, wenn ihr das dann auch geschafft hättet, ne? Und dann alles gut ist einfach.
Ja, es braucht halt zwei dafür.
Ja, manchmal leider, manchmal zum Glück, ne? Das ist
Genau.
immer so ein mal so, mal so. Ja, ey, total spannendes Thema, ehrlich. Wenn die Podcast-Folge so rum gut angekommen ist, dann könnt ihr Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen besser gesagt mir gerne mal eine E-Mail schreiben, weil dann kann ich die Inga natürlich super gerne nochmal einladen und dann reden wir nochmal über ein paar andere Themen, ne? Weil dann können wir zum Beispiel auch auf das Thema Witwenrente vielleicht nochmal ein bisschen mehr eingehen, weil dazu hat Inga ja auch wirklich ein komplettes Buch geschrieben, ne? Das Buch könnt ihr euch natürlich auch super gerne bestellen, wenn ihr wollt. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr ad hoc, wie das heißt. Ach doch, einfach
Ja,
Witwenrente,
genau. Also es ist ein
ne?
reiner Ratgeber, ist im Verlag Wolters Kluwer Steuertipps erschienen, kennt vielleicht der ein oder andere. Genau.
Ich kenne das tatsächlich noch aus meiner
Ja,
Studiumzeit, den
genau.
Verlag, weil das natürlich so ein typischer mit Steuerbüchern und sowas,
Ja,
Finanzbücher
ja.
generell, ne? So,
Ja.
ich habe im Studium sehr viel damit gearbeitet,
Ja.
tatsächlich.
Ja, es ist jetzt wirklich gerade die zweite Auflage. Also Ende Juli ist die zweite Auflage rausgekommen mit den wirklich aktuellen Zahlen. 1. Juli gibt es ja immer eine Rentenerhöhung. Da sind jetzt die aktuellen Zahlen drin, also alles. Und vielleicht auch noch eine interessante Zahl, das sind 300.000 neue Betroffene pro Jahr.
Ja,
Also
das ist
nicht
natürlich
alles,
schon.
nicht alle von denen sind natürlich im erwerbsfähigen Alter, sind dann natürlich auch ältere Menschen, also hauptsächlich ältere Menschen dabei, aber
Ja.
da, trotzdem, das ist eine Zahl, finde ich, 300.000 neue Betroffene.
Ja, das ist schon eine Ecke. Und ich habe das Buch ja selber auch gelesen, also jetzt nicht von vorne bis hinten komplett, ne, weil es halt einfach noch kein Thema ist, weil ich bin ja jetzt gerade einfach noch unverheiratet, ne, das betrifft mich noch nicht so sehr. Aber es ist halt trotzdem so, die Sachen, die ich dann halt gelesen habe, die sind halt auch einfach sehr menschlich, sage ich mal, geschrieben. Ne? Es ist nicht so dieses typische Finanzfachjargon. Da habe ich letztens erst mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich will jetzt nicht wie eine totale Männerhasserin rüberkommen oder so, aber die meisten Finanzratgeber sind ja dann doch von Männern geschrieben und ich habe das Gefühl, dass dann immer so ein interner Schwanz gleich kommt, wer am besten Fachchinesisch reden kann. Ne? Und das finde ich ja persönlich ganz, ganz schlimm. Und dein Buch ist halt einfach wirklich menschlich. Man versteht, was du meinst. Die Fachbegriffe werden alle erklärt. Ne? Man fühlt sich nicht dumm, wenn man dein Buch liest. Und das habe ich bei anderen Büchern, habe ich das durchaus immer noch, ne, dass wenn ich irgendein Finanzbuch lese und dann muss ich tatsächlich, selbst nach all den Jahren, die ich jetzt in der Finanzbranche tätig bin, trotzdem danach googeln, was dieser Begriff heißt, weil ich mir denke, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, wo kommt der plötzlich her? Ne, so.
Ja,
Also
da habe ich.
da Hut ab, also hast du wirklich gut geschrieben. Das wollte ich dir noch feedbacken.
Ja, das freut mich zu hören, weil das wirklich eins meiner Hauptanliegen war. Also wirklich aus diesem, ich bin selber so in Existenzen und musste ja mein Haus dann verkaufen. Und das war wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Zu dem, ich will jetzt echt anderen Leuten helfen und niemand soll mehr so unberaten dastehen wie ich. Beispiel, Rentensplitting. Ist
Ja.
egal, was das jetzt ist, aber auf dem Witwenrentenbescheid steht das drauf. Ich habe das
Ja.
nachgelesen, ich habe gegoogelt, was das ist und bin, habe gedacht, ja, okay, alles klar, aber ja, ich glaube, ist nicht gut für mich, weiß ich nicht genau, aber habe ich
Ah,
weggeschoben
ja.
und habe dann später durch einen Zufall von dieser Erziehungsrente erfahren und habe aufgrund dessen dann erfahren, die kann ich beantragen, wenn ich als Witwe das Rentensplitting einseitig beantrage und dann habe ich den Anspruch und so weiter und so fort. Heute habe ich das alles durchgeführt und bekomme Erziehungsrente, ja? Also hätte ich
Ja.
damals verstanden, was das ist, hätte ich viel früher die
Ja.
Erziehungsrente bekommen oder mich damit informiert oder irgendwas und hätte dann auch tatsächlich mein Haus nicht verkauft, weil meine Erziehungsrente viel höher ist, als meine Witwenrente damals war. Und also ich sage ich jetzt einfach mal so in den Raum, vielleicht wäre es auch
Ja.
anders gekommen, weiß ich nicht, aber es war ja wirklich aus einer finanziellen Not, dass ich dieses Haus verkauft habe,
Ja.
ne? Und aus heutiger Sicht, wenn mit dem, was ich heute alles weiß, hätte ich es einfach nicht verkaufen müssen. Das ist total vertauscht.
Wahnsinn. Wahnsinn, weil das ist ja wirklich einfach mal so ein Eigenheim zu verkaufen. Das machst du nicht einfach mal so.
Nee.
Ja, man hat sich ja was dabei gedacht, das Haus zu kaufen. Man hat es zusammen errichtet, eingerichtet und so weiter und so fort, ne, und hat da drin gelebt und die Kinder und was weiß ich was, ne, und das dann zu verkaufen. Oh, scheiße. Okay, das tut mir echt leid. Also, ich krieg bei deiner Geschichte wirklich regelmäßig Gänsehaut, wenn du davon erzählst. Ehrlich, das ist der Wahnsinn. Also, Hut ab davor, dass du aus so einer Scheißsituation jetzt trotzdem eine gute gemacht hast, indem du jetzt einfach in die Welt gehst und es anderen Frauen erklärst oder anderen Betroffenen erklärst, wie es einfach besser geht, ne,
Ja.
und auf was man achten muss und so weiter und so fort. Also wirklich mega, Daumen hoch.
Dankeschön.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich fand das Interview jetzt wirklich sehr, sehr spannend und auch aufschlussreich. Hast du noch so einen allerletzten Tipp, den du noch oder Arschtritt oder sowas, den du mit auf den Weg geben möchtest, bevor wir uns verabschieden?
Ja, also für jetzt Zuhörerinnen, die schon hinterblieben sind, auf jeden Fall, die Kinder haben auf jeden Fall Unterhaltsvorschuss beantragen. Das steht nämlich nirgendwo, auch nicht auf der Webseite vom Bundesfamilienministerium, steht nur Trennungskinder drin. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Testament, Sorgerechtstestament, Notfallordner, das sind so die wichtigsten Sachen.
Ja, guckt euch das wirklich an und vielleicht
Ja.
auch bevor ihr überhaupt in diese Lage kommt, ne? Also
Ich finde ja eigentlich, man müsste gezwungen sein, im Standesamt eine Risikolebensversicherung mit gleich und zu unterschreiben. Also beide Partner. Manchmal ist ja sogar so, wir haben eine Risikolebensversicherung, aber dann hat es nur meistens der Mann und die Frau nicht. Wenn die Frau
ja.
wegstirbt, hat der Mann ja auch ein Problem, wenn Kinder da sind, ja?
Ja.
Also wenn auf dem Standesamt gibt es die Not, also die, wie sagt man das denn? Auf dem Standesamt gibt es die Verpflichtung für beide Partner, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Wäre das super,
So
oder?
was, ne, dann schon mal Notfallordner anzulegen, dass man dann halt so eine
Man muss das
irgendwie
bestätigen, dass man das
Reihenfolge,
gemacht
ja, genau, dann
hat.
musst du nach einem Jahr nachweisen, dass du den schon so und so viel gefüllt hast mit deinen Dokumenten, fände ich auch super. Na, also, liebe Zuhörerin, kümmert euch drum, wirklich. Es ist am Anfang, klar, es kostet einmal Überwindung, aber wenn man einmal in diesem Thema drin ist und wenn man vor allem jemanden gefunden hat, der einem das ganz leicht erklärt, dann ist es auch alles leichter. Es ist trotzdem nicht easygoing, es ist trotzdem ein schwieriges Thema natürlich, also auch emotional schwieriges Thema, aber es lohnt sich einfach, wenn man das abgeschlossen hat und gerade wenn man dann halt doch in so eine Situation reinkommt, ne, dass man sich dann halt nicht noch Gedanken um 3000 verschiedene Sachen machen muss, sondern man hat diesen einen Ordner, man hat diese ein, zwei Versicherungen und gut ist. Ne, und ist damit dann halt einfach abgesichert und ja, ist dann vielleicht im Zweifel auch nicht mehr davon abhängig, ob die Witwenrente jetzt steigt oder nicht, ne, dass man sich dann eher denkt, so, naja, okay, es ist nett, dass ich sie bekomme, aber wäre jetzt nicht so schlimm, wenn sie niedriger ist, ne, und dass man da einfach ein bisschen
Ja.
unabhängiger bleibt.
Vielleicht noch
Genau.
als Hinweis für die Zuhörerinnen, die noch nicht betroffen sind jetzt, also zum Glück noch nicht Witwe sind, ja, oder hoffentlich auch lange nicht werden. Dieser Ratgeber-Witwenrente, der ist jetzt, sage ich mal, ungefähr die Hälfte davon ist Grundwissen von der deutschen Rentenversicherung. Also wenn jemand sagt,
Ja,
ich habe jetzt schon
stimmt.
so viele Bücher gelesen und check's einfach nicht oder habe auch noch gar nichts gelesen, ich brauche unbedingt mal einen grundlegenden Ratgeber, wie du ja gerade gesagt hast, ich habe in einfachen Worten versucht zu schreiben. Auch wenn Witwenrente draufsteht, ist es auch ein Grundlagenbuch für Rentenversicherung. Also wenn ihr Interesse daran habt, kauft euch dieses Buch, lasst die ganzen Witwenrentensachen weg, aber die Grundlagen könnt ihr da auch rausnehmen.
Ja, und im Fall der Fälle habt ihr das Buch dann schon mal da und könnt dann auch das restliche Buch nochmal durchlesen, falls es dann irgendwann mal dazu kommt, dass man halt in diese Witwensituation kommt, ne? Und dann
Ja.
hat man es aber schon mal da, ne? Dann muss man sich nicht dann erst drum kümmern.
Ja, genau.
Genau, super. Vielen, vielen Dank, liebe Inga. Das hat wirklich Spaß gemacht. An alle Zuhörerinnen jetzt, ich wünsche euch jetzt noch 2 schöne Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge, weil die kommen ja jetzt wieder regelmäßig online, jetzt wo es mir wieder besser geht und nicht so ganz so schlimm wie im ersten Trimester. Genau, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch 2 wunderschöne Wochen und bis dann.
Bis dann,
Tschüss.
tschüss.